Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. Wast wünscht viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Podcast Disrupting Complexity. Unser heutiges Thema: Move the Needle, was es braucht, damit Innovation wirklich etwas bewegt. Und wer könnte hier ein besserer Gast sein als mein heutiger Gast? Florian Bodenschütz, seines Zeichens Geschäftsführer bei Vaira Deutschland. Schön, dass du da bist, Florian.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Spannendes Thema.
Ja, bevor wir in die Materie einsteigen sozusagen, das ist eigentlich so Tradition im Podcast, frage ich eigentlich jeden Gast.
Freue mich.
Erstmal natürlich, bitte stell dich kurz den Hörern oder in dem Fall auch Zuschauern kurz vor, was du machst, was dich motiviert, was dich tagtäglich bewegt. Ja. Und die zweite Frage, die danach folgt, ist dann gemäß des Themas Disrupting Complexity. Was bedeutet für dich denn eigentlich Komplexität? Privaten, im Beruflichen, wie gehst du damit um?
Ja, voll gerne. Also ich bin Florian und ich bin bei O2 Telefonica, O2 Brand, Telefonica Firma. Das kennen alle.
Ja.
Und ich darf an Innovationsthemen arbeiten. Ich sage das immer so, an allem, was nichts mit der Netzwerkqualität
okay.
zu tun hat. Das heißt an so Themen wie O2 Online-Schutz, O2 TV. Aber natürlich sind es die Kundenprodukte. Ich darf auch an Themen arbeiten wie internen Prozessen, dass die billiger werden. Okay. Mir ist ganz wichtig, die Vaira, so heißt die Tochter, deren Geschäftsführer ich bin, beschäftigt sich nur mit Sachen, die direkt Profit Impact haben. Mhm. Also Innovation verstehen wir so, dass wir entweder bestehende Produkte besser machen, neue Produkte bauen oder interne Prozesse kostengünstiger. Kein Innovationstheater, keine,
okay.
hey, ihr müsst alle VR-Brillen benutzen und dann kommt der Steuermann der Telefonica und sagt, sag mal, hast du einen Vogel? Wir müssen hier Umsatzsteuerumstellung machen und du kommst mir mit so einer blöden VR-Brille. Yeah. Diesen ganzen Käse machen wir nicht.
Okay.
Wir reden nicht von, oh, wir halten der Organisation einen Spiegel vor. Nee, das ist Bullshit. Wir machen Profit, bedeutet die Kosten müssen runter, der Umsatz muss hoch. Und was bedeutet Komplexität? Das passt ganz gut dazu. Ich glaube, in einer Firma, in einem Unternehmen gibt es ausschließlich im Kopf Komplexität. Mhm. Entschuldigung, das Ganze ist einfach. Umsatz minus Kosten. Alles, was man tut, muss das tun oder es muss weg.
Okay, aber wenn das so einfach ist, wie du sagst, warum gibt es dann sozusagen, ich verhindere jetzt vielleicht ein bisschen das Wort Innovation Lab, ja, weil du gesagt hast, das ist es nicht.
Ja.
Ja? Warum braucht es dann ein Konstrukt, nenne ich es mal, wie Vaira in dem Falle?
Das ist eine Frage, mit der darf ich mich Gott sei Dank beruflich auseinandersetzen. Nein, ja. Weil es natürlich nicht einfach ist.
Ja.
Ich sage es, die Komplexität ist im Kopf, aber die rauszubekommen ist nicht einfach. Sagen wir mal so, es gibt ja auch unendliche Level an, wie weit man in ein Thema einsteigen kann. Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit der kleinsten Mühe eines übergeordneten Themas. So. Und natürlich braucht es das. Das ist toll, dass es so Leute gibt. Aber Firmen sind ja auch keine wissenschaftlichen Unternehmen, sondern die, wie gesagt, wollen Geld verdienen. Und das heißt, ich glaube, die Leute driften da so rein. Ja, die lernen ihr Handwerk und die lernen das von anderen, die beschäftigen sich tagtäglich und gehen immer tiefer, werden immer besser. Aber zwei Sachen passieren nicht. Was passiert denn überhaupt am Markt draußen, was das, was ich jetzt mache, eigentlich ablöst? Du kannst jeder kennt dieses Beispiel, du kannst eine immer bessere Kutsche bauen. Und dann erfindet einer den Verbrennermotor. Und dann ist deine Kutsche, da kannst du die immer noch viel besser machen. Aber es lohnt sich eigentlich nicht. Eigentlich musst du sagen, hey, ich bin der Kutschenexperte, aber leider muss ich jetzt was Neues, anderes mitnehmen. Nämlich, wie funktioniert der Verbrennermotor? Und dann kommt einer und verbaut plötzlich die nächste Stufe des Elektromotors und dann muss plötzlich der Typ, der sich mit Verbrennermotoren auskennt, sagen, ich müsste mich jetzt wahrscheinlich mal drum kümmern, dass ich verstehe, wie so ein Elektromotor passiert.
Okay.
Und da muss ihm jemand bei helfen und ihm das Risiko nehmen. Das heißt, warum rede ich auch von Risiko? Was wir auch machen ist, ich glaube fest daran, dass man eben das finanzielles Versagen, und ich komme auch gleich dazu, was ich meine, dass man diesen Hemmschuh nehmen muss. Was bedeutet das? Bei uns gibt es eben Menschen im Konzern, die wollen schon besser, schneller, anders werden. Die haben noch sich das erhalten, diesen Rest an gedanklicher Einfachheit. Eigentlich können wir das wahrscheinlich besser machen. Ich muss das nicht besser machen, was ich jetzt mache, sondern was ganz anderes. Und dann gehen die zu ihrem Chef und sagen, hey, ich will diesen Teil des Prozesses, bleibe ich mal bei einem internen Prozess, will ich besser machen mit einem Startup und nicht mit dieser ERP-Lösung von SAP, Oracle, was es gibt. Und dann sagt der Chef, ja, aber wenn es schief geht, muss ich meinem Chef erklären, wieso wir 100.000 Euro verbrannt haben.
Okay.
Zum Beispiel, das läuft bei uns so, die Vaira gibt die 100.000 Euro und wenn der Pilot erfolgreich war, dann kann der Project Manager sagen, ich habe das gut gemacht. Ich halte mich da raus, die Vaira braucht diesen Erfolg nicht. Aber der kann sagen, ich habe es gut gemacht. Und wenn er sagt, hey, wir wollten das besser machen, aber es hat nicht funktioniert, dann geht er zu seinem Chef und sagt, hey, hat nicht funktioniert, aber weißt du was? Das hat die Vaira bezahlt. Haben wir noch nicht mal finanziell irgendwie Geld
verdient. Okay, dann nimmt ihr da sozusagen den Druck raus. Was, genau. Ich sag mal bei jetzt, ich nehme es trotzdem mal das Wort Innovation.
Das darfst du, ich erkläre das gleich, was
genau.
Wir sind.
Und oder Growth-Maßnahmen oder wie man das nennen will, nimmst du da ja, oder nehmt ihr quasi da ja schon einen großen Batzen Druck raus, um Offenheit sozusagen in den Köpfen halt auch freizulegen.
Ja.
Weil, seien wir ehrlich, und du hast es ja gerade erwähnt, ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung, ist es wirklich so, sobald man investieren muss, und heutzutage wird es ja auch nicht einfacher, machen wir uns nichts vor, ist auch verständlich, kommen natürlich erstmal eine ganze Reihe an Argumentationsketten, bevor überhaupt angefangen wird, was zu tun.
Ja.
Ja, eher warum es nicht gut wäre, es zu machen, anstatt es gut wäre zu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes oder eine ganz, ganz große Challenge, die wahrscheinlich Leute in ähnlichen Positionen wie du auch hast, ich glaube, ich jeden Tag mehr mit Argumentieren verbringen, als wirklich mit dem Doing.
Absolut. Und es ist auch menschlich. Komplexität im Kopf, Angst vor der Komplexität.
Genau. Ja, genau. Und Angst, Fehler zu machen.
Ja.
Ja. Weil man dafür natürlich dann, also man ist dann transparent. Sobald es was kostet, ist
exponiert.
Man transparent.
Genau. Ja, man ist exponiert und man muss da den Kopf für hinhalten. Aber auch da, ich benutze da immer einfache, oh Gott, jetzt wird's, weil das ist jetzt natürlich ein peinliches Beispiel, aber ich finde, es ist zu treffen. Das ist eine Fußballmetapher.
Ja.
Jürgen Klopp hat irgendwann mal gesagt, du kannst einzelne Spiele mit Druck gewinnen. Da musst du die Leute auch mal anscheißen und sagen, ihr habt nicht performt, jetzt müsst ihr performen, sonst gibt's Schelle. Aber die Meisterschaft gewinnst du nur mit positiver Energie. Was ich damit meine ist, wir versuchen halt den Mitarbeitern das finanzielle Risiko zu nehmen, aber auch immer wieder zu sagen, schau mal hier, dein Kollege dem Vorstand im Intranet und auf LinkedIn die Hand, weil er ein cooles Projekt gemacht hat. Und das garantieren wir denen. Wenn es läuft, kriegst du ein Bild. Ja. Und du kriegst dieses Sonnenlicht.
Diese Visibility quasi innerhalb des Konzerns.
Positive Bestärkung. Du kriegst das, das ist gut für deine Karriere. Und weißt du, wenn das nicht erfolgreich wird, dann passiert nichts. Ja. Niemand wird dich dafür irgendwie, du kommst nicht an den Pranger und ich Florian, trag die Verantwortung. Ich sag dann, oh, das Startup, das wir da geliefert haben, das war vielleicht nicht passend.
Ja, okay.
Weil ich kann es tragen. Dafür bin ich da, das ist mein Job.
Ich würde gerne mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Bitte. Nochmal natürlich in dem Zusammenhang auch interessant, was für Skills vereinst du sozusagen in deinem Team und was ist dir wichtig oder was braucht es
sehr
auch?
Sehr geile Frage.
Ja. Und das andere Thema ist, da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal vielleicht dezidiert dazu, wenn wir jetzt nicht von Innovation Lab reden, du hattest mal im Vorgespräch mal kurz erwähnt den Begriff Venture Client Hub.
Ja.
Ja. Und das heißt, ihr seid ja, glaube ich, ursprünglich als reines Venture Capital Project gestartet.
Genau.
Vielleicht diese beiden Sachen nochmal ganz kurz.
Lass mich zuerst auf die Skill-Frage und dann mach ich mal so ein bisschen Historie der Vaira und was wir sind. Weil da haben wir schon mal drüber gelacht, weil Venture Client Hub ist natürlich auch sperrig. Skills. Ja, also wo ich herkomme und ich glaube, das dann kann man es schon so sehen, ist, mein erster Job war Porsche Konzernbilanzieren. Mhm. Damit habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Aber es ist gut, die gleiche Sprache wie die Finanzleute zu sprechen. Ja. Das heißt, wenn die von, weiß ich nicht, jetzt OPEX, CAPEX und die ganzen Sachen und Rechnungsabgrenzungsposten, weiß ich alles. Dann bin ich zur Deutschen Telekom ins Inhouse Consulting und dann habe ich aber zwei Startups gegründet.
Mhm.
Das heißt, tatsächlich passe ich auch ganz gut auf die Stelle, weil ich irgendwie Tech-Erfahrung habe. Ich verstehe so, was unsere Probleme, großen Herausforderungen sind. Ne? Stichwort Commodity, also dass wir wie Wasser oder Strom werden.
Ja.
Das Schwierige ist, sich zu differenzieren. Gleichzeitig habe ich den Entrepreneurial Spirit. Ich bin Unternehmer. Ja. Deshalb ist die Vaira auch eine Tochtergesellschaft der O2 und ich der Geschäftsführer, weil ich das brauche, selbstständig zu sein. So. Und mein Skill, den ich mitbringe, aber der ist nicht so wichtig, die anderen sind wichtig. Ich glaube, mir ist klar, so wie funktioniert ein Konzern, ne? und was will ich aber durchsetzen? Wo will ich visionär hin und wie kann man die beiden Sachen vereinen? Weil in einem Startup, ich sage das immer so, die GründerInnen, die sind da Götter. Okay. Das bist du in einem Konzern nie. Ne? Ja. Du kannst nicht alles durchsetzen. Du musst diesen Spirit vereinen mit dem, was geht im
Obwohl es natürlich auch Gründer und Gründer gibt.
Ja, genau. So, was sind die Sachen, die meine Leute mitbringen müssen? Ist gut, dass du fragst, weil das haben wir vor kurzem, ja, auch schon wieder 2,5 Jahre her, ganz klar erarbeitet.
Weil ich frage aus dem Grund, weil das ist ja jetzt nicht nur in so Konstrukten wie Vaira der Fall, sondern es ist ja generell, wenn man ein Team aufbaut oder generell vielleicht auch bestehende Strukturen hinterfragt, da kommt ja immer die Frage, was brauchen wir für Mindset, was brauchen wir für Skills etc. Und in eurem Fall ja, glaube ich, nochmal spezieller.
Sehr speziell, ja. Genau. Also 100% Ownership ist immer der, der klingt so ein bisschen platt, aber der ist es. Also ich brauche Leute, die Ende zu Ende wollen. Die nicht dann sagen, aber der Direktor für dieses und jenes hat gesagt, das will er nicht.
Ja.
Und das geht nicht. Dann sage ich, ja, dann mach's möglich. Das muss gehen. Wir brauchen, du musst die Leute treiben, begeistern, das von Ende zu Ende treiben. Und dann irgendwann, wenn du 1,5 Jahre versucht hast, geht's nicht. Dann brauchen die, wie ich das immer sage, schon auch Resilienz, weil das ist natürlich ein Job, wo du schon viel das hörst, was ich gerade gesagt habe. Das geht nicht.
Ja.
Ach, aber warum ist es so und warum soll man das ändern? Ne? Empathie. Warum ist Empathie als Dritter wichtig? Wir sind ja schon, wir helfen ja schon auch. Ne? Und man muss schon verstehen, was ist das Problem des Gegenübers, das er eigentlich will, dass gelöst wird. Und dann das zu verquicken mit, wo wollen wir eigentlich mit der Innovation hin, ist wichtig. Das waren ja eher so, wie sagt man, das waren ja eher so Mindset-Themen, weniger Skills, ne? Was für Werte vielleicht sogar. Und die Skills sind auch, also die Skills sind klar, Project Management, ne? Die müssen sich auskennen, was macht, also die müssen gut zur Due Diligence machen können, was ist das Startup bereit, um mit der Telefonica arbeiten zu können. Die brauchen schon ein gewisses Set an Skills, um Startups bewerten zu können, das ist ja was Due Diligence macht. Und dann brauchen sie Telco-Knowledge. Ja, aber das, ich habe das schon in der richtigen Reihenfolge so gesagt, das Telco-Knowledge, das kann man ihnen beibringen.
Ja.
Weil wir haben ja sehr große, einfach zu verstehende Themen in der Telco. So. Genau, und das bringen die Leute unten in der Pyramide bei mir mit, meine Führungskräfte und dann hier auf dem operativen Level. Und das ist so, wie wir arbeiten.
Okay.
Und ganz gut auch. Und natürlich gibt es da auch Menschen, die von dem einen mehr haben, von dem anderen weniger. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile eine solide, heterogen genuge Truppe, die so sich gut ergänzt.
Okay. Wie schafft ihr, du hast vorhin ja erwähnt, dass ihr quasi nur mit Startups zusammenarbeitet oder sozusagen die mit implementiert, wenn sie wirklich einen dedizierten Mehrwert bringen fürs Unternehmen oder für bestimmte Painpoints im Unternehmen. Ja. Wie schafft ihr das denn, diese Startups zu identifizieren, sodass sie genau halt in diese Sweet Spots reinpassen?
Genau, dann machen wir das noch, bevor wir Historie der Vaira machen. Haben wir schon wieder vergessen, gell? Alles gut. Pass auf, darüber haben wir auch schon gesprochen in der Vorbesprechung. Ich laufe ja nur los, wenn ich beauftragt werde. Das meine ich auch mit diesem ganzen Innovationstheater. Ich versuche dich nicht zu überzeugen, dass du jetzt, weiß ich nicht, VR-Brillen brauchst, habe ich ja schon benutzt, das Beispiel. Sondern es geht so, die Business Units müssen als erstes sich bewegen. Ja, die müssen als erstes sagen, und da versuche ich sie schon zu überzeugen, aber eben nicht von der Technologie.
Ja.
Die müssen sagen, wir haben hier entweder ein Produkt, was nicht geil ist, und das will ich besser machen. Oder ich habe einen internen Prozess, der nicht geil ist und das will ich besser machen. Und da tease ich die schon, ne? Da drücke ich die schon und sage, hey, schau mal, ich habe unsere App runtergeladen und so und O2 und das ist doch nicht gut so. Mach das doch mal mit einem Startup besser. Da tease ich die schon. Aber dann muss der erste Impuls von denen kommen und zwar über ein Requirement. Das ist ein ganz klassisches Formular, das die ausfüllen müssen. Wie heißt der Prozess? Was davon läuft nicht? Was muss genau besser werden? Welche IT-Systeme sind involviert? Wie viel Geld habe ich dafür? Die füllen das aus. Und mit dem gehen wir dann auf sozusagen die erste Scouting-Runde. Da haben wir Leute in Israel und im Silicon Valley sitzen, wir arbeiten aber auch mit Scouting-Agenturen und die liefern uns dann so 10 Startups. Und dann kommen meine Leute ins Spiel.
Okay.
Das ist eben das, was ich sage, der Skill, Due Diligence, die gucken die sich an, sind die ready?
Okay.
Passen die zum Problem und sind die ready, mit einem Konzern zu arbeiten, der 40 Millionen Endkunden hat? Und dann fallen da meistens 3 bis 5 raus. Die passen, die gut sind. Dann stellen wir die denn mit einem One-Pager den Business Units vor und sagen, hey, die würden alle grundsätzlich zum Problem passen, die könnten das. welches davon gefällt dir am besten? Dann sagen die in 90% der Fällen, ich will mit den allen drei sprechen. Klar. Okay. Das müssen die Startups dann auch liefern, dass sie so viel Zeit investieren. Dann sprechen die mit den Startups und dann kommt ziemlich sicher bei raus, mit dem einen, da ist einfach die Chemie besser, die haben die richtigen Sachen gesagt. Dann machen wir nochmal kurz so ein bisschen intensivere Due Diligence, haben die irgendwelche Legal Topics an den Hacken, wo wir nicht brauchen können oder sowas. Also es ist ganz einfache Themen. Wir können jetzt nicht als Telco mit einem Startup arbeiten, das irgendwelche DSGVO, GDPR-Vorfälle hatte.
Logisch.
Können wir uns nicht leisten, weil ich sage immer, weißt du, Google weiß viel über dich, aber wir wissen ja alles über dich, weil all der Traffic über unsere Mobilfunktelefone, genau. Und deshalb sind wir da ganz vorsichtig bei GDPR. Und das zum Beispiel wäre so ein Ding, wenn die einen GDPR-Vorfall hätten, würden wir sagen, mit euch nicht.
Ja, das ist nachvollziehbar, klar.
Und dann fällt eins raus und dann geht's los. Pass auf, aber was bedeutet geht los? Weil wir sind ja immer noch nicht dahin, wo wir wollen. Mhm. Sondern geht los ist, wir definieren einen Zeitraum von 3 Monaten, das ist der Pilot, wo wir auch das Startup bezahlen. Das ist ganz wichtig. Das ist mir immer wichtig, weil viele sagen dann, ja, macht das mal umsonst. Nee, so läuft der Deal nicht. Die Startups müssen überleben. Ich will, dass wir die bezahlen. Aber die müssen dediziert Milestones liefern. Das heißt, ein Pilot, um das Problem der Telefonica zu lösen. So. Und auch das ist ja noch eine Art Prüfung. Das ist ja noch nicht fertig. Und dann prüfen wir die eben im Doing, ist das, was die liefern, geil.
Okay.
Und da kann es auch mal sein, in einem von 5 Fällen, also ich glaube, wir wählen sehr gut aus, unsere Trefferquote ist 80%, aber in einem von 5 Fällen sagen wir, du liebes Startup, hier ist dein Geld, aber das war nicht gut. Wir mal probieren es noch mit einem zweiten.
Okay.
Und erst dann, wenn dieser Pilot abgeschlossen ist und die Milestones 100% erfüllt wurden, dann sagen wir, okay, mit dem Startup wollen wir arbeiten. Und jetzt, und das ist eben da, wo ich hin will, was auch mein KPI ist, jetzt gehen wir von diesem ganzen Pilot-Ding, was ja eigentlich keiner will, aber es ist notwendig, jetzt gehen wir in einen normalen Vertrag, ne? Und dann verabschiede ich mich auch mehr oder weniger. Ich bleibe da dran, ich übersetze immer noch zwischen Startup, Konzern, Konzern, Startup, aber ich zahle nicht mehr, ich mache die Verträge nicht mehr, das müssen die dann untereinander.
Aber du bist dann auch nicht mehr in so einem Care-Modus für eine Zeit.
Genau.
Okay.
Bisschen noch, ja.
Bisschen noch, ja.
Und da will ich hin, das ist das Endgame und da haben wir halt dann echt viel Auswahlarbeit geleistet, weil von das Requirement kommt bis zu Pilotende ist meistens 5 Monate. Mhm. Ja. Warum ist es so? Wir brauchen erstmal so 8 Wochen, um eine erste Auswahl zu treffen, die ganzen Einkaufsprozesse, GDPR-Prüfungen zu machen. Das ist schon sehr, sehr schnell, by the way. Da gibt's auch Fast Tracks, deshalb sind wir so schnell. Und dann der Pilot dauert meistens 3 Monate. Ja. 8 Wochen plus 3 Monate ist 5 Monate und dann sagt man, okay, jetzt gehst du in einen normalen Contract über.
Okay.
Und das ist mein Ziel.
Das ist aber recht schnell.
Das ist super schnell, da sind wir auch echt stolz drauf, weil wir haben irgendwie Fast-Track-Einkauf.
Ja.
Anstatt 6 oder 8 Monate Einkaufsprozess und 300 Seiten musst du, wenn du ein Virus-Startup bist, 6 Wochen Einkaufsprozess mit irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Seiten Prüfungen durchgehen. Den Rest kann man danach gelagert machen, sage ich immer, ja. Wir haben einen GDPR-Fast-Track.
Okay.
Das heißt, wir schicken dem Startup an Tag 1 unsere Requirements zu und aber auch jemand, der ihnen hilft, es umzusetzen.
Das wollte ich gerade fragen, weil das ist ja auch nicht für jedes Startup Daily Business.
Das ist ultra hart für die. Also die heulen auch. Wenn die unsere Liste bekommen, heulen die.
Das glaube ich.
Aber normalerweise ist es ja so, wir als Konzern, wir wollen von dir kaufen und unsere einzige Antwort ist, du musst GDPR-compliant sein, weißt das nach.
Aber das ist ja... Vielleicht drücke ich das jetzt falsch aus, aber es ist ja schon quasi dann so ein Auswahlprozess, ob diverse Startups das bereit sind, auch so viel Zeit zu investieren, um sich in solche Sachen reinzuarbeiten, oder?
Ja,
oder
aber
eher nicht.
Gesagt, selten. Selten, dass da eins sagt, will ich nicht.
Okay.
Warum? Ich meine, B2B-Kunden wollen große B2B-Startups wollen große B2B-Kunden. Wir sind ein großer Konzern. Ja, groß sind wir nicht, aber wir sind wahrscheinlich exponiert von der Lage her. Und wir haben ja einen schnellen Prozess. Wir können die schon relativ schnell durchguiden. Und ich wüsste nicht, ob ich einmal weiß, dass ein Startup gesagt hat, das ist mir zu viel Arbeit. Weil wir helfen auch, ne? Wir schicken denen die Listen zu. Wir helfen irgendwie bei der ersten IT-Einschätzung. Wir sind da schon dran als Vira.
Mhm. Vielleicht kommen wir dann jetzt einmal kurz auf die Historie, weil dann habe ich noch mal eine Frage dazu.
Sehr gerne. Ja, also Venture Client Hub.
Ja.
Da nochmal Aufruf an alle Zuhörer, wenn ihr einen besseren Namen habt, bitte.
Hier mit der Aufruf, Namensfindung für Vira.
Wir sind immer noch auf der Suche nach dem, was wir eigentlich sind. Wir wissen das.
Was gibt's zu gewinnen?
Boah, gute Frage, weiß ich nicht. Muss ich mal kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob ich einen O2-Vertrag auf Lebenszeit versprechen darf. Wahrscheinlich würde mir Legal jetzt an den Hals springen.
Oder vielleicht für Young Talents mal sozusagen bei euch reinzuschnuppern.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Mal gucken, ob wir das Young Talent, ja, das auf jeden Fall, also bei Young Talents ein Praktikum oder sowas, das geht, ist immer drin, ne? Lass mich nochmal zurückkommen auf, was macht die Vaira? Oder warum haben wir auch so Probleme, uns zu bezeichnen und wo kommen wir her? Ich hasse Innovationshub und so. Wir sind halt echt nah am Profit dran und versuchen das zu machen. Aber ich glaube, Innovation Hub oder so ist immer noch am besten. Wir benutzen dafür das Venture-Client-Modell. Das benutzen wir jetzt seit 7 Jahren. Und meiner Meinung nach, und ich bin ja auch in der Szene unterwegs und darf da Daten auch lesen und die Reports lesen, sind wir da in Europa auch die, die das mit am besten machen. Venture Client,
okay.
Venture Building machen andere besser, ja. Corporate Venture Capital machen bestimmt andere besser. Aber das ist das, was wir wirklich gut machen und perfektioniert haben. Das machen wir 7 Jahre lang. Jetzt gibt's uns 12, da ist durchaus die gerechtfertigte Frage, was habt ihr denn davor gemacht?
Ja.
Wir haben halt, die Vaira war eines der ersten Innovation Hubs in Europa, in Deutschland.
Ah, echt? Okay.
Ja. Und natürlich wusste da niemand vor 12 Jahren, was kann man denn damit machen? Das heißt, am Anfang waren wir einfach mal da. Und wir haben überlegt, so, was bedeutet Innovation und haben damit auch Werbung gemacht.
Ja,
ne? Hey, das war zuerst vielleicht auch gut fürs Employer Branding. Und dann haben wir überlegt, alle machen Corporate Venture Capital. Lass mal Corporate Venture Capital machen.
Pass verrückt. Auf.
Ja. Und jetzt kriegst du aber noch einen kleinen, mache ich noch einen kleinen Einschub. Ich habe auf der Bits and Bretzels eine Keynote gehalten und ich muss ehrlich sagen, dass Corporate Venture Capital in Verbindung mit Corporate Innovation mein persönlicher Endgegner ist.
Okay.
Weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich erzähle auch warum kurz. Aber wir haben es auch gemacht. Deshalb darf ich, finde ich, auch...
Aber man lernt ja.
Genau. Ja. Weil Corporate Venture Capital investiert ja in Startups. Und dann zu hoffen, dass Innovation über das von einem Startup in den Corporate geht, das wäre wie wenn ich an der Börse in Mercedes-Benz investiere, zu hoffen, dass das Autobau-Knowledge von Mercedes-Benz auf mich übergeht. Das passiert nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Corporate Venture Capital ist ein finanziell ausgelegtes Vehikel und ich sage auch, es gibt Leute, die verdienen damit Geld. Wir haben damit auch Geld verdient. Aber es ist halt irgendwann klar geworden, mit Innovation hat das nichts zu tun. Das ist ein finanziell getriebenes Vehikel. Fair.
Genau.
Ja. Und das haben wir gemacht. Vielleicht so ab Jahr 2. Das heißt, wir haben jetzt immer noch 3 Jahre Gap, bis wir zum Venture Client gekommen sind und haben aber dann eben gemerkt, hey, das ist, damit verdienen wir Geld und manchmal liefern wir auch einen Glückstreffer. Das heißt, dann sagt die Telefonica, hey, wir sind da investiert, lass mit denen arbeiten, alles cool, passiert selten. Und dann haben wir tatsächlich 2 Jahre lang uns gefragt, ja, wie kriegt man eigentlich diesen Gap, diesen Abstand geschlossen zwischen, wir haben eigentlich einen Corporate Venture Capital Fund und wir brauchen aber eigentlich was, wo die Innovation in den Konzern fließt. Und dann hat mein Vorgänger eben zusammen mit der BMW Startup Garage, warum diese Koop war, das war ja vor meiner Zeit, war ja auch nicht, die haben dann sich überlegt, okay, lass dieses Corporate Venture Clienting mal genau angucken. Das war damals noch vor 7 Jahren brandneu. Und haben dann dieses Modell jetzt entwickelt, was wir auch nutzen. Und dann habe ich vor fünf Jahren und 3 Monaten die Vaira übernommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube an dieses Venture Clienting, lass mal bis zum letzten Tropfen da Effizienz und lass es auspressen, wie weit wir damit gehen können. Und wir merken jetzt, meiner Meinung nach, und ich kann auch nachher, wenn du willst, noch ein bisschen sagen, warum ich glaube, dass das beste Innovationsmodell in einem Corporate ist.
Super gerne, ja.
Wir haben es jetzt perfektioniert und machen große Sachen. Also wirklich Endkunden, Produkte, die da wirklich mehrere Millionen jedes Jahr Umsatz machen, wo ich sage, und da kommen wir vielleicht zu deinem, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten, jetzt kommen wir zu deinem Anfangs, that's where we move the needle.
Okay.
Weil das ist, weißt du, wir haben 40 ja. Millionen Kunden. Und ich sage immer, überleg mal, wir verkaufen 1 Euro mehr jedem Kunden jeden Monat. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind es 480 Millionen Euro mehr im Jahr.
Aber das ist halt ein guter Punkt, den du da sagst, weil natürlich kann auch Move the Needle, und ich wäre später drauf gekommen, dann machen wir es halt jetzt, ist halt das Thema, es schwirren ja so viele Buzzwords.
Ja.
Sei es in Corporate-Venture, was auch immer.
Ja.
Ja, so viele Buzzwords durch den Markt und alles muss erfüllt werden, ja, hinter schönen Buzzwords. Und Move the Needle, im ersten Moment, wenn man es hört, ist, ja, okay. Ja, das Move the Needle, okay.
Move the Needle.
Ja, aber interessant ja dann, was du sagst. Das ist ja gerade auch, sag ich mal, der Erfolg dahinter und die Leistung, dass hinter einem Buzzword halt Ergebnisse stehen.
Ja.
Ja. Und es geht ja auch um Glaubwürdigkeit dann, ja. Wenn man so Sachen raushaut, muss man ja auch liefern, ja. Also im Grundsatz, ja. Und deswegen hätte ich auch später, das können wir jetzt auch gerne machen, ist halt das Thema so Move the Needle, ja. Was heißt das denn konkret? Du hast jetzt ja schon zum Teil beantwortet. Ja. Also ist es dann wirklich harte Facts zu liefern?
Sozusagen? Ich kann das in Groben sagen. Mhm. Ich muss jedes Jahr die Idee und das Startup liefern, dass das Potenzial hat, mhm, dass wenn meine O2-Leute das wirklich zu einem Produkt machen, dass das innerhalb von 3 Jahren dreistellig Millionen, okay, verdient.
Okay.
Und das ist Druck. Das muss man liefern.
Und was, wenn nicht?
Ja, dann wird natürlich die Frage gestellt, was ist dein Beitrag zum Unternehmenserfolg?
Ja gut, klar. Nein, aber ich frage extra, weil du hast es gerade auch angesprochen, Innovation, ja, das ist halt immer auch irgendwo auch mit einem Teil ein Buzzwording. Ich habe auch in meiner Karriere vorher auch mal ein Corporate Venture hochgezogen. Das hat dann, genau wie du sagst, im Endeffekt weniger mit Innovation zu tun, sondern eher Aufbauen von neuen Revenue Streams.
Ja.
Über einen gewissen Zeitraum hinaus. Entweder klappt's oder es klappt nicht. Ja. Und das ist halt so, das Interessante halt bei dir jetzt oder bei euch ist halt, dass da wirklich es nicht so, wir probieren mal.
Nee.
Ja, sondern wir wissen schon, was wir machen und wir haben unseren guten Weg gefunden, so habe ich das zumindest verstanden.
Bin
auch aber wir müssen auch, wie jede anderes Department im Unternehmen, halt auch liefern.
Ja. Ja. Und ich glaube auch, also das ist jetzt Florian Bogenschütz Meinung. bei vielen Sachen kann ich auch immer wieder so Innovationsstudien zitieren, da nicht. Ich glaube wirklich, man muss den Leuten auch in den Innovationsabteilungen ein bisschen die Ausreden nehmen, weil Menschen, und ich kenne das von mir selber, man braucht ein bisschen Druck, damit es auch geht, weil sonst beschäftigt man mit den schönen Sachen. Ich will viel lieber mit den Startups Mittagessen gehen und die irgendwie dass ich dann irgendwie eine Show mache und dann zeigen wir, wie schön das alles ist und wie das sein könnte und AI Agents und voll geil, aber das reicht halt nicht. Wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Wir müssen Geld verdienen. Und natürlich ist es Druck und auch anstrengend zu sagen, jedes Jahr kommen wir wieder in diesen Lieferdruck, dass wir mit den Business Units, da sind wir wieder, dass die Business Units eigentlich ein Requirement formulieren müssen für eine Verbesserung bestehendes oder neues Produkt. Wir müssen ein Startup finden und das beides muss so gut sein, dass da dreistellig Millionen rauskommen über 3 Jahre. Und das ist irgendwie aber auch schön, oder?
Ja.
War auch toll, dass es das gibt.
Absolut, ich meinte es auch gar nicht negativ. Ja. Ja, also das ist für mich nie negativ, wenn irgendwo auch ein Resultat entstehen muss, weil das gibt einem ja selber dann auch eine Bestätigung, dass das, was man macht, richtig ist.
Ja.
Ja, es fadet nicht irgendwie durch die Gegend.
Genau, es fadet nicht.
Ja, und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Klar, es ist Druck, aber ich meine, wir bewegen uns ja alle in einem Business-Kontext, also... Ja.
Und wir verhungern jetzt alle nicht, sage ich immer, wenn meine Leute immer sagen, oh, das ist so Druck und wir müssen da liefern. Ja, aber schaut mal, wir leben doch auch alle bequem und das muss finanziert werden. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt einer von meinen Mitarbeitern ich das Gefühl hätte, ich bezahle die nicht gut. Und dann muss es aber auch finanziert werden. Und ich finde, das ist, also ich kann damit leben. Ich habe ich habe den besten Job der Welt.
Ja, super.
Ja, bin da selbstständig, ich kann irgendwie an wirklich Produkten oder auch Prozessen arbeiten, wo die O2-Mitarbeiter das richtig spüren, unsere Endkunden auch. Ich habe viele Startups um mich rum, weil die natürlich auch, weil ich mich mit denen unterhalte und auch sage, könnt ihr das liefern, ist das gut, ist das schlecht? Also es ist toll und natürlich ist das Druck und wir müssen liefern und die Zeiten, wo Innovation so frei geschwebt oder geschwommen ist, die sind vorbei jetzt. Vielleicht kommen die wieder, wo wir ein bisschen mehr wieder zum Atmen haben, Platz und wieder ein bisschen freier uns überlegen können, was passiert denn in 10 Jahren? Ich habe jetzt gerade einen Text vorbereitet für eine Zeitung, wo die mich auch gefragt haben, mehr zum Corporate Venture Capital Seite. Worauf achten denn Corporate Venture Capitals und Venture Capital Funds gerade? Und das passt jetzt zu dem, was wir diskutieren. Da habe ich gesagt, vor ein paar Jahren, wahrscheinlich so am ehesten vor und kurz nach Covid, war es halt die große Vision.
Ja.
Und jetzt ist es wirklich, wenn ich jetzt eine Startup-Bewerbung kriege, weil, wie gesagt, wir haben immer noch einen Corporate Venture Capital Fund und ich mir das angucke, bevor das dann ins Investment-Komitee geht, dann merke ich ja selber, wie ich mehr gucke drauf, ist dieser Businessplan realistisch? Ist dieser Weg zur Profitabilität realistisch, ja, oder ist es einer, der wie vor 5 Jahren einfach so einen kranken Hockeystick hinten hatte?
Ja, genau.
Aber alle gesagt haben, ja, geile Vision. Und das ist halt nicht mehr. Die Zeiten sind gerade vorbei. Ja. Aber die kommen vielleicht auch wieder.
Ja, genau. Ich denke, es macht doch mehr Sinn, wenn du wirklich ambitioniert, aber realistischen Break-Even darstellst.
Ja.
Als wenn du wirklich sagst, ja, ja, passt schon.
Hinten Hockey.
Ja, hinten Hockey, nur damit es irgendwie beim, sag mal, im Vorstandsmeetings halt gut aussieht und ein Häkchen hinterbekommt. Ja, das, ich glaube, da gebe ich dir recht. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei.
Ich glaube aber,
weitestgehend.
Kommt vielleicht wieder.
Kommt vielleicht wieder, aber aktuell sehe ich es noch nicht.
Ja, alles ein Pendel. Jetzt, ja, gerade sind wir, finde ich, schon sehr streng und so eine Starterplanung ist ja auch immer ein bisschen Glaskugel und vielleicht kommt wieder, wo man ein bisschen größer denken kann. Und auch eben auf mich, aufs Venture Clienting bezogen, vielleicht auch mal 2, 3 Sachen starten kann, die ein bisschen, wo man sagt, ja, das ist jetzt halt nicht dreistellig die nächsten 3 Jahre, Millionen, aber vielleicht mal in 3, 4 Jahren kommt da der große Knall.
Wenn du jetzt so in 3 Bullet Points sozusagen einfach sagen müsstest, was unterscheidet euch jetzt von vielen, vielen anderen,
ja,
Innovation Hubs,
ja,
die natürlich in diversen Konzernen gibt, ja, nicht nur Konzerne, Mittelständler und so weiter, weil grundsätzlich ja kein neues Prinzip.
Nö.
Aber im Endeffekt dann aber trennt sich ja schon irgendwo die Spreu vom Weizen, ja, dann.
Hardcore Profit Driven.
Mhm.
Also alles, was wir tun, sage ich meinen Leuten immer, Profit ist das, was Unternehmen, wofür sie zu großen Teilen existieren. Umsatz minus Kosten. Wir müssen auf eins der beiden Sachen einzahlen. Kein Innovationstheater. Das heißt, wenn wir, ich lehne das auch ab, wenn wir Business Units sagen, hey, komm mal und zeig mal, was da gibt, meine ich.
Okay.
Zeig es, meine ich.
Ja.
Das ist nicht mein Style. Und ich glaube, das dritte ist, das ist ein guter Punkt, der dritte fällt mir jetzt gar nicht ein, vielleicht.
Können auch 2 sein, wenn du 2 hast.
Ja, okay, dann lassen wir die 2.
Okay.
Die passen sehr gut.
Man muss es ja nicht erzwingen. Nee. Nein, aber die beiden Punkte sind ja nicht relativ, sie sind ja glasklar in der Hinsicht.
Ja. Ja?
Ich glaube, du hast ja, berichtige mich gerne, auch erwähnt, dass ihr so, glaube ich, im Jahr so 35 Pilotprojekte habt,
ja,
um eine Umsetzungsquote von 80%.
Ja.
Das ist nicht wenig.
Ja.
Ist das daraus resultierend, genau aus den Faktoren, die du vorher gesagt hast, halt Team, Skills plus ganz klare Ausrichtung auf Profit? Also wirklich jetzt kein plausible Bullshit.
Ich hab's noch nie so darüber nachgedacht. Ich glaube, dass es eher aus der anderen Ecke kommt. Die Requirements waren, glaube ich, für uns. Ich glaube, da hat sich, das war der Tipping Point, ist auch ein Bullshit-Bingo-Wort, das war der Wendepunkt zum Positiven, wo wir gesagt haben, die erste Bewegung muss von den Business Units kommen. Weil wenn die natürlich sagen, hier schau mal, ich habe hier was, wo ich besser machen will, wenn der Impuls von denen kommt, wir haben vorher schon unsere Verkaufsarbeit gemacht, im Sinne von, hey, uns gibt's, das ist positiv, macht es. Und dann kommt aber der erste aktive Impuls von denen mit diesem Requirement-Formular ausfüllen, da haben die Bock drauf. Und wir finden die Startups schon, weil die Startups ja auch die meiste Arbeit machen.
Mhm.
Und ich glaube, dann hast du eben das war der Wendepunkt, wo wir gemerkt haben, wenn wir das so machen, dann funktioniert's. Ja. Und unser Marketing weniger drauf abzielt zu sagen, hier ist ein Startup, arbeite mit denen, sondern unser Marketing funktioniert wirklich, hey, mach eines der Pilotprojekte, du kriegst das Bild mit dem Vorstand, das geht super schnell durch die Fast Tracks, wir zahlen das, du bist irgendwie, du stichst heraus, lieber Mitarbeiter der Telefonica, du kannst geile Produkte bauen, wo der Vorstand dahinter steht, du kannst manche Prozesse umgehen.
Okay.
Das ist das Marketing, das wir
betreiben. Okay, also das sind so die Hebel sozusagen, weil ich habe es ja auch schon ein paar Mal erlebt, ja, und das ist ja auch im Grunde nichts Verkehrtes, dass man halt intern bei Business Units dann logischerweise auch auf Hindernisse stößt, weil keiner möchte halt in dem Falle noch mehr Arbeit haben, als die Mehrarbeit, die er eh schon hat.
Ja.
Ja. Und dann natürlich den USP da noch rauszustellen, warum das Sinn macht. Also ich denke, das ist ja auch unglaublich, am Anfang zumindest. Ich habe es ja jetzt etabliert, aber am Anfang ist es, denke ich, unglaublich anstrengend, auch wirklich erstmal diese Awareness dafür zu schaffen.
Es ist.
Und wirklich, ich stelle es mir als kontinuierliches, nicht Stakeholder-Management, aber kontinuierliche Kommunikation.
Ich würde schon auch sagen, Stakeholder Management. Und bei uns war das vielleicht nochmal so, bis uns die Mitarbeiter geglaubt haben, dass wir ihr Leben einfacher, nicht schwerer machen. Wenn du dein Requirement bei der Vira platzierst, für, sagen wir mal, einen internen Prozess, sagen wir mal Forecasting-Prozess, der ist irgendwie blöd, wenn du dann dein Requirement zur Verbesserung des Forecasting-Prozesses bei der Vira platzierst, wird dein Leben einfacher, weil der Prozess besser wird, weniger Arbeit, du kriegst Lob. bis die uns das geglaubt haben.
Das meine ich.
Das muss man ja schmerzhaft.
Ist man erstmal in der Beweispflicht.
Ne? Du musst glaubwürdig. Du musst kleine Projekte machen, mit denen, es gibt ja immer so Vorreiter und die müssen dann halt funktionieren. Und dann kannst du das so langsam hochskalieren, du kannst Vertrauen aufbauen, dann hast du die Zahlen irgendwann zu sagen, hey Leute, das funktioniert. Dann reden die miteinander, dann sagt irgendwie der eine Mitarbeiter zum anderen, boah, hey, unser Customer Service ist jetzt so viel besser geworden, weil ich mich getraut habe, mit der Vira einen der ersten Chatbots einzuführen, das ist nämlich tatsächlich wahr.
Echt?
Ja, wir waren einer der ersten Firmen in Deutschland, die einen Chatbot hatten.
Okay.
Ja, noch weit vor der AI-Welle. Weil natürlich, wir haben 40 Millionen Mobilfunkkunden, da rufen schon ein paar Leute an und das war teuer.
Und da saß du und hast quasi die Antworten geschrieben.
Ja, genau, ich war der Chatbot. Jetzt lachst du?
Nee, ich lach nicht.
Nee, warum du lachst, ist, weil du eigentlich genau die Antwort gegeben hast.
Ja.
Die AI war vor 4,5 Jahren nicht.
Genau, deswegen meine ich.
Ja. Und weißt du, wie das funktioniert hat? Ist echt krass. Wir hatten 3 Phasen der Einführung des Chatbots. Die ersten 3 Monate hat der Chatbot nur mitgelesen. Der hat nur mitgelesen, was die Agents tippen. Dann gab es 3 Monate Suggestion. Da hat der Chatbot nur vorgeschlagen, 3 Antworten. Ja. Und der Mitarbeiter musste immer noch selber wählen. Und erst dann war Supervision. Dann hat der Chatbot die Antwort gegeben. Und der Mitarbeiter hat nur überwacht. Und erst nach 9 Monaten, dann war der gut genug, dass der selber geantwortet hat.
Okay.
Deshalb, am Anfang stimmt das, was du gesagt hast. Der Mensch hat getippert und der Chatbot hat mitgelesen. Ja. Und genau, und dann hat eben, das war so unser erster großer Case, Millionen Einsparungen, weil Anrufe kosten Geld.
Klar.
Und dann hat's gezündet, weil der Kollege dann eben rumgegangen ist und hat gesagt, hey, schau mal hier, lieber Vorstandsvorsitzender. Ich habe Millionen eingespart. Ja. Und dann hat der gefragt, ja, aber wie lief das? Ja, habe ich mit der Vira gemacht.
Ah, okay.
Ah. Ja. Und dann haben die Leute miteinander geredet und gesagt, ey, wenn die so ein großes Projekt stemmen, dann ist mein Forecasting-Prozess, wo jetzt keine Live-Kunden anrufen, der darf auch mal schief gehen, dann machen wir ihn nochmal. Dann so langsam sowas. Das musst du, musst die Leuchtturmprojekte haben, kleine Schritte und Vertrauensaufbau betreiben. Das war schmerzhaft, klar. Und aber auch schön. Also mir hat es immer Spaß gemacht, mein Job. Immer.
Das ist ja schon mal was. Ja, das ist auch die Hauptsache. Du hast ja vorhin noch die ganzen Fast Tracks erwähnt, die ihr aufgebaut, implementiert habt und was ja ein maßgeblicher Erfolg, so ich es verstanden habe, ist für die Akzeptanz innerhalb der Business Units oder überhaupt in das Gespräch zu kommen.
Ja.
Und auch, du hattest auch erwähnt, dass auch jetzt mittlerweile und nicht nur mittlerweile, wahrscheinlich seit längerem, dann auch Business Units oder Verantwortliche proaktiv auf euch zukommen. Ne? Dadurch, dass er halt diese ganzen Systematiken und die Proof of Concept halt sozusagen auch etabliert hat. Mich würde mal interessieren, welche Abteilung so innerhalb von O2 Telefonica arbeiten denn am häufigsten mit euch zusammen?
Ja, ich glaube, da kann man schon sagen. Also Customer Service ist einfach ein Riesenfeld. Ja. Das ist natürlich auch ein großes Thema von uns. Die sind wirklich Vira Supporter der ersten Stunde.
Cool.
Da haben wir ganz tolle, also wir haben da auch wirklich mit Ulf Michaelis, der den Customer Service betreibt jetzt über Jahre und warum ich ihn auch namentlich erwähne, ist, weil ich einer der großartigsten Kollegen.
Hallo Ulf.
Hallo Ulf. Geht jetzt leider, verabschiedet sich, wenn ich es richtig verstanden habe, in seine, wie sagt man, Rente? Ja, weiß ich nicht, Pensionszeit.
Wohl verdient.
Ja, genau. Also Customer Service auf jeden Fall ganz vorne dabei. Dann muss man aber sagen, dass wir danach, glaube ich, so eine Gleichverteilung haben.
Ja, okay.
Da muss man schon sagen. Und jetzt halt, und da sind wir, weißt du, wir sind ja auch noch nicht am Ende des Spiels.
Ja.
Vielleicht lass uns mal anders rangehen. Wo arbeiten wir erst seit kurzem?
Oder so.
Mit.
Ja.
Natürlich mit unseren Tech-Infrastructure-Kollegen. Mhm. Warum? Die Antennen und die Kabel, die im Boden liegen, das ist die Achillesferse oder vielleicht das Rückenmark unseres Unternehmens. Wenn wir das versauen, dann ist die Kacke richtig am Dampfen.
Wo könntet ihr dann wirklich helfen? Also
ja, genau, also komme ich gleich. Ja. So, und dass die sagen, hey, wir wollen, dass wir mit Startups unser Netz besser machen, das passiert erst seit ein paar Monaten.
Okay.
Also auch da muss man ganz ehrlich sein, ja. Weil das ist so wichtig, da dürfen keine Fehler passieren. Überleg mal, eine Antenne hier mitten in München fällt aus. Das passiert Gott sei Dank, also es passiert fast nie. Aber wenn das passiert, dann sind die Kunden richtig angefressen. So, und wo könnten wir da helfen? Da gibt es so viele Sachen. Also, zum ersten Mal Energiemanagement. solche Antennen, die brauchen wahnsinnig viel Strom. Jetzt überleg mal Marienplatz, Antenne.
Ja.
Wie viel 100.000 Leute da Daten hin und her schicken. Das heißt, die Leitung glüht. So. Wenn die Leitung, also die glüht tatsächlich, die wird warm. Und jetzt ist es ja so, da sind Klimaanlagen drin. Nicht an der Antenne oben in der frischen Luft, aber unten, wo die verarbeitet wird, die Information. Und die Klimaanlagen bisher sind dumm. Die kühlen halt vor sich hin. Die haben natürlich einen Temperatursensor, aber mehr nicht. Und die Klimaanlage weiß nicht, dass der Wetterbericht sagt, in 2 Stunden wird es eh so und so kalt, du brauchst jetzt eigentlich nicht mehr kühlen. Da geht der ein bisschen hoch, aber dann kühlt die Luft außen das wieder ab. Und wir haben sehr viele Antennen.
Okay.
So, das heißt, das machen wir jetzt zum Beispiel als ein Pilot, dass wir sagen, hey, da wollen wir Millionen einsparen, die Klimaanlagen schlau zu machen.
Also geht das dann eher in Richtung Predictive Maintenance?
Ja,
in der Richtung?
Kann man schon so sagen, ja. Die Klimaanlage wird in ein paar, wenn wir fertig sind, wissen, die Wettervorhersage gesagt, es wird jetzt gleich so kalt, dass ich jetzt schon aufhören kann zu kühlen.
Okay.
Da sparen wir Millionen.
Es haben ja viel darüber geredet, dass mittlerweile die Akzeptanz ja hoch ist.
Hoch.
Aber ist es denn wirklich, also es gibt doch bestimmt immer noch Widerstände.
Natürlich.
Und meine Frage wäre dann danach, also du sagst ja.
Es gibt immer noch Leute, das kann man glaube einfach so sagen, weil wir keine Namen sagen. Es gibt immer noch Leute, die stellen regelmäßig in Meetings die Frage, warum es uns gibt.
Genau, und woher resultiert das dann? Also woher kommen diese Widerstände? Ist es dann Angst vor Veränderung oder wirklich dann vielleicht habt ihr die noch nicht abgeholt oder?
Also ich wende das an, was ich von meinen Menschen, meinen Mitarbeitern erwarte, Ownership.
Ja.
Ich sehe den Fehler immer bei mir. Die machen alles richtig. Also ich vermute, ich habe denen nicht gut genug, oft genug erklärt, was wir eigentlich tun.
Okay.
Hm. Ich sage das meinen Leuten immer, es ist so interessant. Ich mache Marketing. Ich habe drei Leute, die machen Marketing für mich.
Ja.
Und ich sage denen immer, euch ist schon klar, dass wir 2 Seiten haben. Wir müssen wissen, dass die Startups uns kennen und so Community und irgendwie Ökosystem. Aber viel mehr Marketing müssen wir eigentlich in den Konzern machen. Ich will, dass die Leute uns kennen, unser Angebot kennen, unsere Produkte kennen. Und wenn das passiert immer noch regelmäßig, dass Leute sagen, warum gibt's sie, warum sparen wir uns das Geld nicht, die machen auch nichts.
Ja.
Das müssen wir besser machen. Die müssen wir abholen, die müssen wir überzeugen, da müssen wir die Fakten liefern, die Zahlen, die müssen wir überzeugen.
Ja.
Du wirst immer einen Bodensatz haben Menschen, die nicht, aber das haben wir noch nicht erreicht. Wir haben noch nicht gut genug Marketing gemacht und die Zahlen gut genug aufbereitet, spannend genug, dass jeder das sich durchliest und sagt, jetzt habe ich es verstanden. Und natürlich, also die Zahlen sprechen für sich. Weil meine Zahlen sind so, dass ich ganz selbstbewusst sagen kann, es wäre ein Desaster, das nicht mehr zu machen.
Okay. Ja, weil es hat sich bis jetzt ja immer in unserem Gespräch angehört, wir sind voll akzeptiert, aber das gibt es ja eigentlich in keinem Unternehmen.
Nee. Ja. Es gibt immer noch Leute, auch in den höheren Rängen, die sagen, was soll das? Was soll der Käse?
Ja.
Die Clowns.
Ja, klar. Du hattest mal erwähnt, dass dir in Deutschland eine richtige Startup-Kultur fehlt. Ich komme deswegen drauf, weil ihr natürlich mit vielen Startups zusammenarbeitet. Das ist natürlich mit euer Core-Business sozusagen. Was meinst du genau damit?
Oh, wow. Kannst du dich noch erinnern, dass wir genau nicht im Vorgespräch, sondern vor ein paar Minuten darüber gesprochen haben, die großen Themen?
Genau. Aber musst du
wir haben
wie du es beantworten magst.
Ja, ich habe da schon Interesse dran, dass ich darüber rede, weil es mich wirklich belastet. Wir sind, und das ist ein gesamtdeutsches Thema und ich spreche selten über Mindset und jetzt auch nicht. Es geht nicht um Mindset und so ein Käse. Wir haben überhaupt keine Strukturen dafür. Also ich nehme immer so meine Lieblingsbeispiele. Gut, jetzt ist gerade Georgien wegen der ganzen politischen Russland und so, aber ich war vor einigen Monaten, da war bevor den Neuwahlen und so, wo man nicht so richtig wusste, was da geht, in Georgien, und da war das ein zukunftsgerichtetes Land. Ich durfte mit einem in der Regierung sprechen, der dieses ganze Startup New Economy gemacht hat. Und die haben zum Beispiel sich so überlegt, hey, in den ersten 3 Jahren machen so und so viel Prozent der Startups überhaupt keinen Gewinn. Das heißt, die machen nur einen Verlustvortrag, wie man das im Steuerdeutsch nennt. Warum müssen die überhaupt eine Steuererklärung abgeben? Das ist für alle schlecht. Das ist fürs Steuersystem schlecht, weil das werden die nachher abziehen.
Ja.
Und die Startups wollen das überhaupt nicht. Das ist mega viel Aufwand. Wenn die bestimmte Kriterien erfüllen, sodass wir sie als Startup klassifizieren, müssen die noch nicht mal eine Steuererklärung abgeben.
Okay.
Geh mit der Idee mal in Deutschland hausieren.
Ja, Steuern ist eine heilige Kuh.
Nee, es geht nicht um Steuern, es geht um dafür, was Startup und hä und ja. Warum und warum sollen die Sonderregen kriegen? Vergiss es. Ja. So, dann geht's weiter. Gründung. Du gründest und ich meine, auch da, du tingelst rum und das eine Amt weiß nicht, ob du das machen musst. Natürlich kriegt man das alles hin, ne? Das geht nicht, aber es ist alles Zeitfresser. So, dann gibt's Krankenversicherung. Die Krankenversicherung können sich eigentlich auch nur aus mit Arbeitnehmer angestellt.
Stimmt, ja. Ja,
sobald es ein bisschen verrückter wird. Ja. Ja, aber sie sind ja gar kein angestellter Arbeitnehmer, sondern sie sind ja eigentlich, wie heißt es dann, selbstständiger Geschäftsführer oder irgendwie so, wenn man genug Anteile hält, dann dürfen sie nicht in die Krankenversicherung, müssen sie sowieso selber. Und dann brauchst du so eine Prüfung. Was ich sagen will, ist, wir haben wirklich strukturell, ist es zu kompliziert. Das ist die Hölle.
Ja, ja. Absolut.
Und,
ja.
Und ich muss auch hier ehrlich sagen, ich distanziere mich auch von den Forderungen des Startup-Verbands. Wir brauchen nicht Englisch als zweite Fremdsprache und so ein Käse. Wir brauchen nicht noch mehr. Wir brauchen auch keine Staatsinvestitionsquote in Startups, also dass der Staat so und so für sein Budget in Startups, schon wieder mehr. Ja. Wir brauchen auch nicht mehr Fördertöpfe. Sondern ich weiß nicht, ob sich schon mal von euch jemand oder du dich auf so einen Fördertopf beworben hast.
Habe ich schon mal, ja.
Ja, das Geburtsdatum meiner Mutter und,
ja, das stimmt.
Und die sexuelle Orientierung meiner Mutter, ich übertreibe
das. Ja, ich weiß, was
und,
du meinst.
Und wie
genau,
viele Haustiere meine Mutter hat, ja. Das ist doch vollkommen irrelevant. Ja. Mach das ein One-Pager. Ne? Ja. 4 Antworten. Was machst du? Warum brauchst du das Geld? Bist du eingetragen? Was ist deine Umsatzsteuer-ID?
Ja.
Das ist natürlich auch für krass. Also auch da, wir brauchen einfach, wir müssen, und warum ich sage, es ist ein großes Thema, ich glaube, dass das gar nicht sich unterscheidet von den insgesamt großen Themen, die wir gerade als Land vor uns haben. Alles ist so schwierig und kompliziert und langatmig und das ist das, was ich sage mit Startup-Kultur. Und ich möchte noch eine Sache dazu sagen. Ja. Mein Problem ist sogar noch andersrum. Ich glaube, wir haben sogar, jetzt komme ich ein bisschen von der anderen Seite, wir haben einen Startup-Fetisch. Was meine ich damit? In Deutschland ist es auch so, wenn die Startups so klein sind, dann müssen die zwar den ganzen Scheiß machen, aber alle finden es irgendwie cool. Mhm. Und sobald die ein Scale-Up werden, habe ich so das Gefühl, die werden zu den Bösen. Die sind auch so Kapitalisten. Und dann gibt's auch plötzlich keine Gelder mehr.
Ja.
Wir haben überhaupt keinen für Scale-Ups gibt's in Europa wenig, in Deutschland sowieso. Das ist eher auch ein Thema, wo ich sage, da würde ich eher ansetzen, wenn wir von irgendwas mehr brauchen, müssen wir mal gucken, wie können wir eigentlich die etwas Größeren ein bisschen pushen, damit nicht alle, die groß werden, entweder nach Amerika gehen oder sich das Geld von amerikanischen Investoren holen.
Ja.
Also eher so rum. Das ist eher, was ich sagen, wir haben halt ein strukturelles Problem, zu viel Zeug einfach. Und dann gibt's jetzt jedes Jahr noch was Neues. Was haben wir jetzt noch zugekriegt? 2024 Transparenzregister. Weiß ja auch nicht, was das überhaupt bedeutet, aber wichtig, dass wir es ausfüllen. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Fokus auf Startups. Aber wir brauchen eigentlich einen Fokus auf auch erfolgreiche Startups, die dann Scale-Ups
haben. Aber das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja, also ich glaube, da können wir noch ewig drüber reden. Aber das ist halt, ich glaube, aus meiner Beobachtung und eigener Erfahrung ist, man schmückt sich gerne mit Startups. Ja. Aber versteht nicht, was es braucht, um wirklich zu einem Scale-Up zu supporten, ja, oder zu werden. Und das ist genau das, ist Überbürokratisierung, etc. Also man gibt sich gerne halt in Deutschland halt auch hin und sagt, wir sind Start-up-Supporter und wir schaffen die Voraussetzungen. Im Grunde geht es darum, also meistens jetzt nicht immer, aber oft einfach nur um Schmücken.
Ja, ich sehe das auch so. Das ist dieser Startup-Fetisch, dann ist es ganz geil und wir wollen uns zeigen. Aber wie du sagst, was bedeutet es? Was braucht es wirklich weniger oder mehr? Wo müssen wir rangreifen?
Genau.
Aber deshalb habe ich vorhin schon gesagt, das ist ein großes Thema. Ich meine, wir machen ja jetzt bei der aktuellen Regierung genauso weiter. Wir kümmern uns um irgendwelche Randthemen und die großen wirtschaftlichen Themen lese ich jetzt nicht viel, was da jetzt in den letzten Wochen beschlossen wurde.
Kommen wir nochmal kurz zu Weira und der Telco-Branche an sich.
Bitte.
Weil du bist ja der wirklich quasi die Hand an dem Puls hat, sozusagen, oder die Finger am Puls hat. So deine Meinung oder auch aus deiner Erfahrung. Also ich finde es ganz interessant und wie gesagt, ich habe auch ein paar Telco-Unternehmen früher mal betreut und es ging immer halt um das Thema, wo entwickeln sich denn Telco-Unternehmen hin oder wohin müssen sie sich entwickeln? Ist es vielleicht irgendwann so, dass sie mehr zu Technologieunternehmen zum Teil auch werden? Klar, Core-Business ist Core-Business, aber so das Thema, um halt auch langfristig jetzt, vielleicht ist relevant das falsche Wort, aber langfristig kompetitiv und zukunftsfähig zu sein.
Ja.
Was ist da deine Meinung zu? Also es gibt ja diverse Trends wie Mobile Edge Computing oder Cybersecurity ist ja auch nicht uninteressant für die Telco-Branche. Wo siehst du da, wo die Entwicklung hingehen kann oder vielleicht aus deiner Meinung her vielleicht auch hingehen sollte?
Ja. Ich mag, dass du gesagt hast Meinung, weil das möchte ich nochmal ganz...
Genau.
Da gibt's ich glaube, auch wichtig, es gibt kein Wissen dazu. Ich glaube, es ist schwer vorauszusehen. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich bleibe bei diesem Infrastruktur-Game. Es wird weiterhin ein Infrastruktur-Game bleiben. Und du hast witzigerweise schon mein Wort benutzt oder das, was ich sage, wo ich dran glaube, aber es auch nicht weiß, ist Mobile Edge Computing. Mhm. Wenn du mich fragen würdest, wie guckst du in die Landschaft der nächsten Jahre, dann würde ich schon sagen, dass das Handy dann jetzt verschwindet.
Okay.
Weil es ist kein gutes Device. Wir haben uns dran gewöhnt.
Ja.
Aber es fühlt sich doch immer noch aus Tippen und so, das ist doch alles shitty. Es ist so gut, wie es geht, ne? Aber es ist immer noch shitty. Versuch mal irgendwo hinzulaufen und nebenher irgendwie zu gehen und dann zu tippen, dann machst du Sprachnachricht und dann rutschst du ab und so. Das ist ja alles nicht gut. So, ich glaube, Mobile Edge Computing wird dahin gehen, dass das Handy abgelöst wird. Und das heißt, du hast dann die Brille. Ich glaube, dass das der nächste große ist. Und warum glaube ich, dass wir ein Infrastruktur-Game im Mobile Edge Computing spielen werden. Mhm. Vielleicht für die Zuhörer ein bisschen erklärt. Die Rechenleistung wird aus der Brille oder aus dem Gerät verschwinden müssen. Das glaube ich, das weiß ich nicht. Gibt auch durchaus andere Meinungen.
Mhm, okay.
Das bedeutet, warum glaube ich das? Naja, in der Brille, sonst hat die so dicke Ränder und so die Brille, wenn da ein Prozessor drin sein muss. Ich glaube, die wird eine Grafikkarte haben und ein Modem. Und der Rest wird eben verarbeitet also ein 5G-Modem. Der Rest wird verarbeitet in der Mobile Edge.
Mhm.
Das heißt, die Rechenleistung ist woanders. So, das bedeutet aber, dass das geht, müssen die Latenzen, das heißt die Zeit, vielleicht für die Zuhörer, die ja nicht so ganz beflissen sind, die Zeit zwischen ich sende eine Information zur Verarbeitung und sie kommt verarbeitet zurück, die muss so klein sein, damit ich es nicht merke. Und das geht nur, wenn es Mobile Edge Computing Hubs gibt, vor jeder größeren Stadt, um ehrlich zu sein. Ja. So, jetzt glaube ich, das ist unsere Chance.
Okay.
Warum? Meiner Meinung nach, ich sage das ganz oft mit Absicht.
Aber es geht ja hier um Meinung. Es geht nicht, dass wir hier sagen, so wird es sein und sowas. Ich bin auch immer vorsichtig bei Menschen, die das tun, wenn ich ganz ehrlich bin.
Meiner Meinung nach, wie ich mir das ausmalen könnte, ist, dass ich glaube, die großen Hyperscaler werden sich das genau überlegen, ob das ihr Game ist, weil das ist schon ein bisschen weniger profitabel als das Cloud-Geschäft, das sie jetzt betreiben. Weil du halt vor jeder größeren Stadt so ein Edge Computing halt brauchst. So, und ich glaube aber trotzdem, wir können das. Wir sind gut darin, Infrastruktur an vielen Orten aufrechtzuerhalten, weil das machen wir gerade mit unseren Antennen auch.
Ja.
Und ich glaube, es ist immer noch wertvoll, wird immer noch genug Marge haben zu sagen, hey, du willst deine Brille oder deine Software auf so ein, brauchst du Mobile Edge Computing, kauf dir die Rechenleistung von uns ab. Ich glaube, das ist ein valides Szenario, das wir zumindest mal bewerten könnten. Das ist, wenn ich so aus Innovationssicht, was passiert auf der Geräte- und auf der Softwareseite. Genau. Und gleichzeitig, dieses Ganze, sind wir ein Softwareunternehmen, hast du, glaube ich, gefragt, werden
oder,
wir das?
Oder Technologieunternehmen.
Technologie?
Ne?
Ja, also wenn du mich fragen würdest, glaubst du, dann würde ich sagen, ich würde jetzt sagen, das sehe ich jetzt als nicht so realistisch an, dass wir plötzlich eine Softwarebude werden. Das ist nicht in unserer DNA.
Ja.
Punkt. Aber mir ist ja eins wichtig, das ist ja genau, was ich mache. Es gibt ja nicht nur Bild.
Genau.
Es gibt ja auch bei. Ich glaube halt, wir müssen uns unsere Software-Systemlandschaft zusammenbeien. Und ich meine, schau dir die Telcos an, was die jetzt haben. Fast alle haben Entertainment. Magenta, O2 TV.
Stimmt.
Fast alle haben irgendeine Form von News. Fast alle haben schon irgendeine Form von mehr oder weniger guten Security. Wir haben mit O2 Online-Schutz meiner Meinung nach die beste Proposition gerade. Warum? Die Malware wird bei uns auf den Servern rausgefiltert. Das heißt, du musst auf dem Handy gar nichts installieren. Ne? Weil dieses installieren und dann IP eingeben und was soll gefiltert werden und was nicht, das funktioniert alles nicht. Das heißt, wir sagen, hey, lieber Kunde, zahl, alles andere machen wir.
Ja.
Wir filtern es auf dem Server raus. So, und da siehst du schon, haben wir das selber gebaut? Ja, natürlich nicht alles. Das ist doch nicht unsere Core-Kompetenz. Kaufen wir ein. Von einem Startup.
Wie siehst du das so in Richtung, weil, wie gesagt, es wird ja in vielen Branchen drüber nachgedacht, geht man vielleicht stellenweise oder nimmt das Geld in die Hand, in Richtung AWS zu gehen.
Mhm.
Das, was Amazon ja früher dann als Side-Business gemacht hat, die Schwarzgruppe geht ja auch drauf. Also die sozusagen. Ja. Aber ist halt die Frage, ne? Also, wie man Technologieunternehmen versteht.
Would not be my play.
Ja.
Also würde ich so sagen, cool, wenn das jetzt die O2 machen würde, ich bin da nicht der Experte.
Ja,
cool, interessant.
Ja.
wenn du mich persönlich fragst, wirst du jetzt Feuer und Flamme sein, würde ich sagen, die können das so gut.
Ja. Stimmt.
Selbst die anderen Großen tun sich, also so. Es gibt's nicht seit ein paar Jahren auch die Huawei Cloud, wenn ich mich richtig erinnere?
Ja.
Ja, wer hat die denn?
Ja, das ist genau richtig, was du sagst. Das ist immer so Choose Your Battles.
Ja, ja. Würde ich nicht machen. Ja. Aber nochmal zurück zu diesem, du hast ja auch Security und so genannt.
Genau, Cyber Security.
Cyber Security. Ja. Ich würde weitergehen. Ich würde sagen, wo ich auch ein Spiel sehe für uns, wo ich so sage, da können wir Wertbeitrag stiften, ist schon sicheres digitales Leben. Warum sage ich das so groß?
Ja.
Wir sind natürlich, das habe ich schon mal gesagt, alle Informationen gehen über unsere Server.
Mhm.
Ob du mit Google arbeitest, mit, was gibt's noch alles, weiß ich nicht, die Großen halt. Alles geht ja über uns, trotzdem. Sobald wir dein Handy benutzen. Und wir hatten keine großen Security-Incidents. Das heißt, was wir immer haben, was wir seither haben, ist Vertrauen. Die Kunden maulen zwar über schlechtes Netz, manchmal zu Recht, manchmal nicht zu Recht, aber sie haben eigentlich immer, was zu Cyber Security angeht, Vertrauen. Und wo ich finde, schon drauf gucken könnten, ist zu sagen, es gibt so viel, wo man Vertrauen braucht. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Meine Mutter würde niemals sich selber ein Wallet anlegen, so Web3.
Okay, ja.
Wenn O2 ihr sagen würde, klick hier drauf und wir machen mit deiner Telefonnummer, an die Telefonnummer gebunden, ein Wallet. Und du kannst es ganz einfach mal ausprobieren. Wir stehen dahinter. Wir garantieren dir, dass da kein Scheiß passiert. Ja. Weil wir das ein bisschen kuratiert haben, würde die das machen.
Ist das so?
Ja. Ja, ja.
Habt ihr quasi so einen Trust in eurer Customer Base?
Ja, was das angeht schon.
Okay.
Ja. Kann man damit Geld verdienen? Keine Ahnung.
Ja. Gut.
Wahrscheinlich schon. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich halt sehe, da kann man schon innovativ tätig werden.
Okay.
Machen wir das? Again, ich bin ja nicht der das entscheidet. Ich mache gute Ideen für die Probleme, die mir präsentiert werden. Aber man darf ja ein bisschen rumspinnen. Das ist ja alles interessant. Ja.
Vielleicht, weil wir jetzt langsam, glaube ich, kurz zum Ende kommen, ist die Frage, das ist so eine klassische Frage, ne? Ich hasse so Fragen
aber gespannt.
Das ist so immer so das Typische im Vorstellungsgespräch. Ne? Aber wo siehst du denn Vaira oder dich, euch in den nächsten 5 Jahren Zeithorizont? Also was sind noch so große Ziele, die du vielleicht vor Augen hast, die du erreichen möchtest.
Große Ziele, ja. Also 3 Jahre ist, glaube ich, ein realistischer Punkt, weil dann mache ich das dann halt auch 8 Jahre lang.
Ja.
Irgendwann nutzt man sich auch in diesem Innovationsgame ab.
Ja.
Ja, man kann nicht immer dafür, also das Gesicht muss dann auch mal wechseln, weil das ist ja auch innovativ.
Okay.
Ja. Wir, ich glaube daran, gerade an dieses App, das ist jetzt das schlechteste Wort, mit dem ich dich anfangen könnte. Ich glaube an eine Application dann doch, aber nicht App, eine Anwendungsumgebung um das Kernprodukt herum.
Okay.
Ja, das heißt, ich glaube, wir haben schon eben diesen Trust. Wir können viele komplizierte Produkte einer großen Kundenschaft anbieten.
Ja.
Und ich möchte, dass wenn in 3 Jahren ich praktisch in die O2-Landschaft einsteige, O2-TV, O2-Online-Schutz, was wir alles noch haben, O2-Insurance, dass die Vaira überall bei diesen Sachen einen großen Baustein geliefert hat. Und dass man gar nicht drum rumkommt.
Ja.
Dass auch die praktisch unsere Kollegen im Konzern gar nicht drum rumkommen, bei den großen neuen Themen mit mir zu arbeiten.
Okay.
Weil sie sagen, der liefert.
Ja.
Das Zeug, was die da bringen, ist wertvoll. Wir brauchen das nicht selber bauen, den Mist. Das sind wir nämlich meistens gar nicht. Sondern wir kaufen das ein, wir wissen, was die Kunden wollen, aber diese Anwendung an sich, die kaufen wir von einem geilen Startup ein, das der Florian und sein Team bringt. Das ist meine Vision. So diese Nicht-Ersetzbarkeit vollkommen integriert in den Produktprozess.
Das heißt, wir werden in 3 Jahren nochmal sprechen.
Ja, hoffentlich. Dann wahrscheinlich in einer anderen Position, aber sehr gerne.
Du hast ja gerade gesagt, du leitest Vaira jetzt seit 5 Jahren.
5 Jahre.
Na? Mal was ganz Persönliches, in dem wir haben super viel über Business geredet, aber es ist ja auch immer eine persönliche Wachstumsreise, die man da hat.
Oh Gott, ja.
Was war für dich so das wichtigste Learning für dich jetzt in der Zeit? Und auch in Bezug jetzt nicht nur auf Business, was ihr angestoßen habt, sondern wirklich auf persönlicher Ebene?
Konzernpolitik.
Okay.
Ich bin wahnsinnig schlecht gestartet.
Okay.
Ich habe Inhouse Consulting gemacht und dann 2 Unternehmen gegründet. Ich bin roh gewesen. Also ich habe auch in Meetings gesagt, das ist scheiße, das Projekt. Ja. Und du kannst dir ja vorstellen, in einem Konzern, absolut, wenn das jemand sagt, bitte? Ja. Und die Leute waren schockiert. Ich habe auch nach ein paar Monaten, hat mir ein Kollege gesagt, dir ist schon klar, dass die Leute sagen, den müssen wir eigentlich rausschmeißen.
Mhm. Ja.
Das ist nicht okay, wie der redet. Und da habe ich gemerkt, das ist wahr. Man muss da einfach ein bisschen politischer agieren, netter sein, Leute nicht vor den Kopf stoßen, bisschen die Sachen vorbereiten. Mhm. Manche Meetings sind halt ein großes Theaterspiel, das eigentlich vorher schon alles abgesteckt wurde und dann wird das nochmal offiziell halt nachgespielt, ja, und das musste ich lernen und es ist ganz komisch auch, wie es sich für mich anfühlt, weil jetzt, wenn ich drüber rede, muss ich auch wieder ein bisschen lachen, dass es so ist, aber es ist auch normal und ehrlich gesagt, ich kenne keinen Konzern, wo es nicht so ist. Also wenn ich mit Freunden rede, ja, die auf der ganzen Welt in irgendwelchen Konzernen sind, Amerika, Japan, Australien, die sagen, es ist überall so. So funktionieren so große soziale Gebilde halt. Muss ein bisschen vorsichtig, ja, sein. Klar. In einem Startup ist es nicht so.
Ja.
Da konnte ich durchregieren. Die Investoren haben mir gesagt, was blöd oder gut ist, aber auch da war der Ton einfach direkt. Und ich bin rein und habe gesagt, hey, ich bin einer der Gründer, das ist mein Bereich. Ich sage, wir müssen das so machen, weil das ist Mist. Und alle so, ja, okay, cool.
Ja.
und im Konzern, keiner so, ja, okay, cool. Und wenn du es im Konzern machst, sagen die, ist halt anders. Die Leute sind das nicht gewohnt, ja, und auch nicht anders sozialisiert. Das war meine persönliche Reise, das besser spielen zu können, da ein bisschen vorsichtiger zu sein, mehr und auch, ich spiele mittlerweile so viel politisch, wie ich inhaltlich spiele.
Ja. Was im Konzern dann normal ist.
Normal ist. Und das, genau, ist schon für mich krass. Das ist, ja, eine Anstrengung, die bin ich nicht gewohnt. Ich hader immer noch auch manchmal, ja, damit, aber es hat sich normalisiert.
Okay. Auch eine Frage, da kannst du drauf antworten oder auch nicht. Ist halt die Sache so, auf welche Entscheidung bist du so besonders stolz, wenn du so rückblickend, und welche sagst du, bereust du vielleicht sogar auch ein bisschen?
Wir waren immer gut mit Zahlen und wir hätten immer sagen können, wir sind eine sinnvolle Investition. Aber hauptsächlich, weil wir am Anfang meiner Zeit wirklich viel Einsparungen kreiert haben. Mhm. Also Internal Efficiency,
okay,
Kostenseite, mhm, gesehen.
Ja.
Und als ich dann gesagt habe, ich habe das mit Argsicht immer so formuliert, die Helden, mhm, werden wir nur, wenn wir zum Umsatz beitragen.
Absolut.
Ja. Die goldene Medaille kriegst du nur, wenn du zum Umsatz, ja, beiträgst. Und das war schon auch, also mein Mentor im Konzern, ich habe auch einen Mentor im Konzern, mhm, der hat gesagt, Florian, auf keinen Fall. Das ist viel zu riskant.
Okay.
Produkte sind eine riskante Sache. Wenn da baust du Monate, dann launchst du sie und sie sind Mist. Wenn du das machst,
okay,
und das ist Mist,
mhm, dann,
das ist hart risky. Warum spielst du nicht dein Spiel?
Ja.
Du hast einen Konzernjob, du kannst dein Profil, ja, hier spielen, alle sind happy. Aber ich glaube, da bin ich stolz, weil ich hart geblieben bin und gesagt habe, nee, ich will das Risiko.
Okay.
Ich glaube, ja, nämlich dran, also ist eine alte Börsenweisheit, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob die Zuhörer das sehen, Risiko geht nur so auf.
Ja.
Du kannst nicht, also wenn du Risiko nach oben haben willst, Erfolg, dann musst du die Downside mitnehmen. Du,
ja,
kannst nicht hatchen.
Ja.
Das geht schon, aber es kostet.
Ja, absolut.
Und das bin ich stolz drauf. Und wo ich mich immer wieder sage, das war alles einfach Dummheit, ist, dass ich schon mein Mund oft, also dass ich nicht politisch gut bin.
Mm, okay.
Ich bin, und das ist Dummheit, das ist auch nicht irgendwie, manche sagen dann, ja, so bin ich und aggressiv und so. Nee, das ist Dummheit. Also manchmal muss man sich kurz überlegen, was man sagt, und Leute irgendwie am Nasenring durch die Manege führen, bloß weil man es kann. Das ist einfach ein Schwachsinn. Das ist arrogant und das ist irgendwie impulsiv. Und das ist, dann denke ich mir oft, boah, das war wieder richtig unnötig. Also da habe ich schon ein paar Fehlentscheidungen getroffen, wo ich Leute vorgeführt habe, die ich eigentlich brauche.
Ja, okay.
Ja, 2 Minuten später stehst du vor einer Entscheidung, brauchst du die eigentlich.
Absolut, ja.
Ja, genau. Das ist so dumm.
Ja.
Das ist einfach nur wirklich nicht cool. Und da bin ich muss ich ein bisschen mal weniger impulsiv werden, meine Gefühle ein bisschen besser kontrollieren und da klarer werden. Ja, entweder der provoziert jetzt mich, aber das muss ich nicht zurückgeben,
genau,
das ist später am längeren Hebel, ich muss das einfach hinnehmen, oder ich merke, ich gewinne diese Diskussion, aber deshalb brauche ich ihn nicht vorführen.
Mhm. Ja. Vielen lieben Dank für die ehrliche Antwort.
Bitte.
Ja, das ist ja mega ehrlich auch,
ja,
also super selbstreflektierend auch.
Ich versuch's.
Ja. Aber vielen lieben Dank. Dann vielleicht zum Schluss.
Yes.
Ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden reden.
Das Thema ist unerschöpflich.
Aber wenn du jetzt einen Rat hättest an Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte, die sich mit dem Thema, ich nenne es jetzt trotzdem mal Innovation und der Integration von Startups in große Unternehmen oder Konzernen beschäftigen oder das anschieben wollen. Was würdest du denen sagen?
Also, raten würde ich denen nichts, weil ich nicht Jesus bin. Aber es hat sich herausgestellt in meiner Welt, ich habe mich auf 3 Sachen konzentriert. Du brauchst Prozesse, also Integration von Startups oder Innovationen in Konzernen, Integration von Startups in Konzernen. Konzerne funktionieren über Prozesse. Mhm. Diese Fast Tracks. Das ist ja nichts anderes als eine Änderung des Kernprozesses. Ja. Governance-Prozess, Compliance-Prozess. Die Prozesse müssen angegangen werden. Du brauchst Geld. Wenn ich gucke auf, warum sind wir erfolgreich und warum sind manche, die bessere Leute haben als wir. Also ich kenne Corporate Innovation Hubs, wo der Geschäftsführer, weiß ich, der ist schlauer und arbeitet mehr als ich und die haben auch, das ist besser, der ist besser als ich.
Ja.
Wenn du kein Budget hast, wirst du scheitern. Du musst was geben können am Anfang, damit die Leute im Konzern sich bewegen. Und du brauchst C-Level. Ich sag das immer so, es müssen manchmal Türen eingetreten werden in einem Konzern und keiner kann das dort. Das ist ja das, was ich meine mit, das funktioniert ja nicht wie so ein Startup. Das funktioniert über Hierarchie und du brauchst da so ein C-Level. Und jeden Morgen steht einer von den alten Fürsten auf und hat einen schlechten Tag. Und dann kommt eben sein Mitarbeiter und sagt, hey, die Bayer bezahlt die Piloten. Boah, nee. Boah. Und den kriegst du nur überzeugt, wenn du dann zu deinem Chef läufst. Mein Chef ist der CFO. Und sagst, die Idee ist gut, der Mitarbeiter will es machen, alle wissen das, der hat halt nur keinen Bock. Sag bitte, er soll das jetzt machen. Okay. Und das, glaube ich, ist die heilige Dreifaltigkeit der Corporate Innovation und interessanterweise ist das ja fast auf alles anwendbar. Alle brauchen sagen, Prozesse, ja, genau. Geld und C-Level-Support. Ja. Aber das ist halt das, wo ich immer, wenn ich mir überlege, so, wo stehen wir gerade, was brauchen wir noch, hole ich immer das raus. Wo ist noch nach oben Prozessarbeit? Bei mir noch viel, kann ich dir sagen. Immer noch. Wir brauchen viel zwingendere Innovationsprozesse, also dass die auch mehr müssen sozusagen, dass wir aber auch mehr können. Ich will mehr Durchgriff, dass ich bei manchen Sachen sagen kann, ich weiß, das müsste man jetzt machen, will ich aber nicht. Geh mir weg mit deinem so und so Prozess. Geld braucht man immer mehr, weil dann kann man auch mehr machen. Und natürlich wäre es mir am liebsten, wenn nicht nur mein Chef, sondern auch alle anderen praktisch Gewehr bei Fuß stehen würden, wenn ich sagen würde, hey, wir müssen hier mal kurz jemanden überzeugen. Aber das ist halt so.
Ich würde sagen, es ist ein schönes Schlusswort. Florian, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wie gesagt, ich glaube, wir hätten doch locker noch 1-2 Stunden reden können. Das sparen wir uns dann fürs nächste Mal auf. Vielen Dank für die Einblicke und für die Ehrlichkeit auch. Und ja, ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt dabei.
Hab ich.
Und weiterhin viel Erfolg.
Danke. Macht immer Spaß zu reflektieren. Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.